Johann Lafers Genuss-Podcast. Zu Gast bei Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge des neuen Podcasts von und mit Starkoch Johann Lafer. Ich bin Sabrina Gander. Johann Lafer ist nicht nur Sternekoch, TV-Star, Herausgeber seines eigenen Lafer-Magazins und Unternehmer, sondern auch Autor von zahlreichen Kochbüchern. Er war Fernsehkoch des Jahres, bester Patissier Deutschlands und hat vom Guide Michelin für seine Leistungen und sein Restaurant 2 Sterne erhalten. Und er hat ein ganz wunderbares Motto: Leidenschaft für Genuss. Um was es in diesem Podcast genau geht, erzählt Ihnen am besten Johann Lafer jetzt persönlich.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Sabrina, vielen Dank für die nette Vorstellung.
Sehr gern.
In jeder Folge meines neuen Podcasts habe ich immer einen besonderen Gast. Das sind alles Gäste, die im weitesten Sinne was mit dem Genuss zu tun haben. Das kann sein ein Koch, eine Köchin, Winzer, Winzerin, aber auch Gastronomen zum Beispiel oder Menschen, die einfach wahnsinnig viel Freude haben an diesem besonderen Geschmack des Lebens. Und ich werde mir auch über den Gast deshalb besondere Gedanken machen, weil ich möchte ihm ein Rezept widmen. Ich überlege mir ganz genau, was könnte zu ihm passen oder was hat er vielleicht schon mal gemacht. Das passe ich dann auf ihn an. Und zum Schluss gibt es ein richtiges Zuckerl noch bei meinem Podcast, nämlich es gibt einen süßen Abschluss und das in Form eines richtig leckeren Desserts.
Darauf freue ich mich schon jetzt. Lieber Johann, dann verrat uns doch jetzt mal, wer ist der allererste Gast in deinem neuen Podcast?
Sabrina, ich habe mir darüber wirklich lange Gedanken gemacht, aber es ist wirklich ein Mensch, den ich sehr schätze. Es ist ein Freund. Es ist eine Koch-Koryphäe. Es ist ein Wegbegleiter. Ich glaube, wir haben beide zur gleichen Zeit damals in München gearbeitet. Wir waren zwar nicht im gleichen Restaurant, aber wir haben uns natürlich dann immer wieder gesehen und kennengelernt. Ich habe viel von ihm gelernt. Er ist auch für mich ein Vorbild. Es ist der wunderbare Kollege und so wie ich auch Österreicher, ist nämlich Hans Haas. Und liebe Sabrina, willst du ihn kurz mal mit seiner Vita vorstellen?
Mache ich sehr gern. Hans Haas stammt aus einer Tiroler Bauernfamilie und vielen von uns ist er bekannt als Küchenchef des legendären Münchner Restaurants Tantris, das unter ihm seit 1991 mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Begonnen hat er seine Ausbildung in der Wildschönau im Gasthof Kellerwirt und wechselte dann zum Hotelrestaurant Bachmeier in Weissach. Sein erster großer Schritt war die Position Chef de Partie im Restaurant von Paul Heberlin im Elsass. 1982 holte ihn Eckhard Witzigmann als Sous-Chef in sein Restaurant Aubergine nach München. 1991 wurde er dann Nachfolger von Eckhard Witzigmann und Heinz Winkler und damit Küchenchef im Münchner Restaurant Tantris. Er wurde in seiner Karriere vielfach ausgezeichnet. Unter anderem 1995 von Gourmillot zum Koch des Jahres. 1999 erhielt Haas die Kulturauszeichnung Europäischer Regiopreis und 2019 den Feinschmecker Gastro Award in der Kategorie Lebensleistung. Er betreibt in München seine eigene Kochschule und hat für Ende 2020 angekündigt, dass er das Tantris nach 30 Jahren verlassen wird.
Ja, Sabrina, man merkt schon, dieser Mann hat wirklich viel zu erzählen. Ich finde, da reicht ja unsere Zeit wahrscheinlich gar nicht aus. Wir haben uns also deshalb in München getroffen. Wir haben auch dabei gut gegessen. Und ich würde sagen, jetzt wird's Zeit. Unser Gespräch beginnt jetzt. Ja, lieber Hans, ich bin total glücklich. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir hier zu sitzen. Ich hoffe, wir haben ein schönes Stündchen zusammen, ein schönes Gespräch. Weißt du eigentlich, wann wir uns zum ersten Mal begegnet sind?
Ja, Johann, ich freue mich auch wirklich, dass du mich als Ersten hier nimmst. Freue mich sehr. War mir das erste Mal, ich glaube, damals in der Aubergine haben wir uns kennengelernt.
Weil ich war ja vor deiner Zeit.
Du warst vor meiner Zeit?
80, 81 und du bist 82
dahin. Ja, genau. Aber du bist dann einmal reingekommen und warst nochmal, glaube ich, ganz kurz einmal ein paar Tage da. Irgendwas war da, was ich mich noch erinnern kann.
Als Gastkoch oder was?
Nein, ja, irgendwie. Oder du hast am Eckart ein Rezept gemacht.
Ich scheine nicht besonders gut aufgefallen zu sein bei dir.
Da habe ich noch großen Respekt gehabt wahrscheinlich, weil du ja schon da warst lang.
Ja, klar. Ne? Also, das ist sicherlich ein wichtiger Meilenstein, glaube ich, für uns beide.
Ja.
Aber lass uns mal von vorne anfangen. Mhm. Du kommst ja, wie wir gehört haben, aus der Wildschönau,
ja,
von einem Bauernhof. Und jeder fragt sich natürlich, Wie wird man dann, wenn man vom Bauernhof kommt, aus der Wilschenau, so ein exzellenter, besonderer Koch?
Ja, wie ich immer sage, also eigentlich sage ich, war ja mein Bruder schuld. Im Kellerwirt war der Hausmeister krank oder irgendwas war. Und dann fragt die Chefin, du, weißt du, kannst du nicht den Müll rausfahren? Und sage zu mir, komm, fahr mit, hilf mir. Und dann hat mir die Chefin gesehen und hat gesagt, Hans, kannst nicht morgen wiederkommen. Und da war ich circa 12 Jahre und da habe ich daheim gefragt, ob ich hingehen darf vom Vater. Und ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es ein paar Schilling, ja. Und so bin ich da reingerutscht, ja. Und dann haben sie dann zum Kartoffelchen, und ich kann da eins sagen, diese gusseisernen Eimer, die sehe ich heute noch, habe ich immer vollgemacht, jeden Tag, mit Pommes frites, aber frische Pommes frites. Wenn du die heute kriegen darfst, wirst du sagen, der Wahnsinn. Zuerst geschält, dann ausgestochen, was eh, und dann einzeln durch die Maschine und dann vorblanchiert und dann ins Kühlhaus gebracht. Aber das...
Das war deine Aufgabe?
Ja, das habe ich dann gemacht. Jeden Tag, weißt du.
Und. Also könnte man sagen, vom Pommes-Frites-Koch zum Meisterkoch.
Ja, rein. Und dann haben sie halt so zu einem anderen hergenommen und eine Kochjacke haben sie noch, die ist mir bis zu die Knie gegangen. Und ja, es war schön, es war einfach gut. Und dann habe ich gewusst, das ist mein Ding. Und das ich habe alle meine Ferien dort verbracht, jeden Tag.
Wirklich? Mhm. Und haben sie auch wirklich bezahlt?
Ja, das hat alles gepasst. Ja. Man Klar. war mit alles zufrieden. Das war einfach so schön, weil das einfach so, ja, ich weiß nicht.
Aber was glaubst du, was hat dich damals, ich meine, wenn ich jetzt höre, Mülltonnen ausleeren oder Pommes frites schneiden, ist es eine sehr monotone Arbeit. Was hat dich so mitgerissen? Was war so die Emotion, wo du sagst, das hat mich berührt, weil ein Beruf muss dich ja berühren, sonst macht es ja keinen Spaß.
Ja, aber ich glaube, das war das auch so dieses... Ja, jeden Tag war was anderes und jeden Tag hast du was gelernt, ja. Und dann habe ich schon gleich Schnittlauch geschnitten und da war so eine Köchin da auch. Und die hat das gesehen, wie, glaube ich, noch im zweiten, dritten Mal habe ich den Schnittlauch schon ganz fein geschnitten, weißt du, und auch mit dem Messer so richtig laufen lassen. Also die war halt begeistert, dass ich das so gleich habe können, nicht? Und so. Ja, ich habe einfach eine Freude gehabt und ja, das war, mir hat das begeistert.
Also würdest du sagen, Leidenschaft ist absolut die Voraussetzung, um Erfolg zu haben?
Und ich bin da so reingerutscht, ohne dass mich irgendjemand zu irgendwas gezwungen hat. Ja. Ich habe da Freude gehabt, die anderen sind ins Schwimmbad gegangen, aber ich bin da aufgegangen, ja, weil ich das wollte. Ja. Und ich vergesse nie, wie das erste Mal habe ich dann nachmittags einen Reis kochen müssen. Das habe ich dann schon können, ansetzen, das habe ich alles gewusst.
Übrigens, vielleicht das ganz kurz, Reis kochen, finde ich, ist nach wie vor eins der schwierigsten Dinge, was fast kein Koch kann.
Ja, genau.
Sag uns doch mal, was ist das Geheimnis, wie man richtigen guten Reis kocht?
Ja. Man nimmt eine Tasse Reis und circa 1,5 Tassen Wasser. Ja?
Ja.
Und ein bisschen mit ein paar Zwiebeln angeschnitzt, den Reis rein, das Wasser drauf und dann einmal aufstoßen lassen, mit dem Deckel auf die Seite ziehen und ziehen lassen, dass er so langsam dämpft. Ja? Und dann habe ich nie genau gewusst, wann ist jetzt fertig. Und am Nachmittag war niemand im Haus, die, was sie mit dem Kochen so ein bisschen ausgehend hat, die Küche waren weg. Und dann bin ich auch zur Zimmerin aufgelaufen, weil die hat einigermaßen gepasst mit dem Teller. Und da habe ich immer gefragt, du, ist der Reis jetzt Pasta? Ist er gut, ja.
Zimmerin heißt Zimmermädchen. Ja. Zimmermädchen, die kam da wahrscheinlich so halbnackt aus vom Mittagsschlaf zu dir und hat den Reis gut. Nein, aber siehst du, das ist, glaube ich, auch etwas, was man sagen muss. Man braucht auch Demut, glaube ich. Oder man muss wirklich erstmal demütig sein, wenn man anfängt und nicht gleich...
Ja. Das war für mich normal, ich hätte gar nicht nachgedacht. Ja, das war einfach schön, dass ich das machen konnte. Ja.
Und das heißt, du hast dann natürlich die Schule fertig gemacht, du bist dann...
Ja, da habe ich noch das Bundesheer gemacht, das war das, und dann bin ich weg. Und mein Ziel war, ich wollte einfach gut kochen gehen. Ich mir denke, ich meine, da haben wir wirklich die besten Wiener Schnitzel. Das hat es wirklich im Keller gegeben, da sind Leute weit hergefahren um die Wiener Schnitzel.
Oder? Wo du gelernt hast?
Ja, wo ich gelernt habe.
Wo hast du gelernt?
Im Kellerwirt. Gasthof Kellerwirt in Wilschenau.
Also da, wo du immer geholfen hast?
Ja, klar. Da habe ich dann
das war der Lehrbetrieb?
Ja, klar.
Okay, du bist da geblieben.
Ich habe ja dann schon, wie ich angefangen habe lernen, habe ich jetzt das Ganze schon gekocht. Ja. Das habe ich alles schon gekocht. Ich meine, du weißt ja selber, da war ja immer irgendwo das Gleiche dann. Ja. Aber da war viel los, da war viel à la carte und Pensionen, weißt du. Und da habe ich dann die Lehre. Aber ich habe mir gedacht, das kann es ja nicht sein, dass mein Leben lang Schnitzel und Schweinswurst macht, das ja nicht Schlechtes ist, ja. Aber ich wollte einfach, und da habe ich dann schon so ein bisschen was gelesen gehabt und habe mir gedacht, ich will noch was anderes. Und
du willst ganz besonders werden.
Ganz ehrlich, das habe ich gar nicht. Ich wollte nur gut kochen können.
Ach so, okay. Ja, aber bleiben wir jetzt mal beim gut kochen. Wenn jetzt unsere Zuhörer essen wahrscheinlich die meisten gerne Schnitzel. Und du sagst, ihr wart berühmt für Schnitzel. Dann sag doch mal, was war das berühmte Schnitzel? Wie hast du es gemacht?
Also vom Kalbfleisch, dann leicht klopfen, Salz und Pfeffer, ganz klar, Mehl, Ei und Brösel. Weiß auch jeder. Aber jetzt kommt's. In das verschlagene Ei ein bisschen geschlagene Sahne rein.
Damals schon?
Ja, klar.
Jetzt habe ich gedacht, irgendwann mir ist es eingefallen. Jetzt sagst du, das gab es damals
ja,
schon.
Ja, du, das haben sie damals schon im Keller. Das war echt super. Und dann souffliert das so leicht, weißt du? Ja. Das liegt nicht drin wie ein Bredel.
Habt ihr das so damals noch in Butterschmalz oder Schweinschmalz? Butterschmalz,
ja, ja.
Butterschmalz schon.
Ja, 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 ja.
Weil eigentlich gab es in der Zeit, also ich kann mich erinnern, wie ich so jung war, da gab es ja fast nur Schweineschmalz, oder?
Nein, wir haben schon Butterschmalz gehabt. Oder? Und dann da rein und dann immer ein bisschen bewegen ist wichtig, ja. Ein bisschen, und dann einmal umdrehen nur und nochmal eine Minute drin lassen und fertig.
Also das ist auch nach wie vor wahrscheinlich heute etwas, was du wahrscheinlich deinen vielen Köchen, wenn sie zu dir kommen und bei dir arbeiten dürfen,
lernen musst, ja.
Oder?
Weil das mit dem geschlagenen Sahne, das ist einfach das Beste.
Das Beste. Mhm. So, jetzt Wildschönau in die große, weite Welt. Wie stelle ich mir das vor?
Ja.
Ja, ich meine, du bist wahrscheinlich nicht zu Fuß gegangen. Naja,
aber das war auch wieder so. Das war wieder so. Und das vergisst ja auch nie in meinem Leben. Es gibt immer Leute, die irgendwie helfen. Ja. Und dann sagt der Metzger von Auchenkirch, der Herr Beppi, hat gesagt, der ist immer jeden Freitag gekommen und hat, weißt du, das war auch so schier. Jeden Freitag ist er gekommen. Und hat die Bestellung aufgenommen. Nachts ist er zu jedem Wirtshaus abgefahren.
Der Metzger?
Ja, der Metzger.
Und hat bei jedem Wirtshaus ein Krügel Bier getrunken,
ja,
oder?
Genau. Genau so ist es auch. Wirklich. Der ist manchmal, glaube ich, also, aber damals war das noch möglich.
Da gab es noch keine Polizei wahrscheinlich in Wildschönau, oder wie?
Ja, aber der ist ja weiter umgefahren, ja. Und dann ist er gekommen und dann sagt er, er hat dann gewusst, dass ich aufhöre. Oder ich habe dann noch das Bundesheer gemacht, ja. Und dann sagt er, was willst du noch machen? Was magst du? Sag ich ja. Und da habe ich dann schon so gelesen, Bachmeier Weissach, das war schon so ein bisschen, wo ich gewusst habe, da ist besser, dahin zu kommen und so. Und da sage ich zu ihm, ich möchte gerne Bachmeier Weissach. Ah, sag er, den kennt er gut. Wenn du willst, fahre ich mit dir aussehen und frage mal. Und dann habe ich ein Baras fertig gemacht und 14 Tage bevor er fertig war, rufe ich an, sag er, komm auf vom Aussee. Der war in Auchenkirch, weißt du? Und ja. Das ist ja gerade über die Grenze drüber und dann waren wir draußen. Und dann haben wir mit dem Chef gesprochen, sagen, ja, Sie können sofort anfangen. Und ich glaube, einen Monat später war ich dann schon draußen. Ich bin dann rausgefahren, habe ich so einen 104er-Peugeot gehabt. Da. Und dann bin ich unten am See, ich habe so Schiss gehabt, weil ich mir gedacht habe, ich kann nichts, weißt du?
Obwohl du schon mit zwölf Jahren Pommes geschnitten hast.
Ja, aber du hast doch, ich habe ja nichts, außer einem frischen Fisch, einen Forellen habe ich ja nichts gekannt. Frische Forellen, die waren super, aber... die haben einen eigenen Bach gehabt. Ja, es war so, Johann.
Ja, weißt du, was für mich der Inbegriff von Fisch war, als ich in der Steiermark war? Ja. Diese Panzerplatten, kennst du die von Iglo?
Ja, ja, klar.
Die Schlürfer da. Ich habe immer gedacht, der Fisch wächst viereckig.
Ja. Die haben wir ja bei den Pensionen, so oft haben wir das ja gemacht. Aber so vom frischen Ding her, ja. Und dann bin ich dann da raus und bin unten, bin ich ausgestiegen, habe gebracht und bin unten am See so hin und her gelaufen. Und ich glaube, wenn einer hinter dem Baum geschrien hätte, fahr wieder heim, ich wäre sofort eingestiegen und wäre heimgefahren, weil ich so Schiss hatte. Ja, Schiss habe ich einfach gehabt. So, und dann bin ich aber doch dann hin und dann hat mich der Chef gefragt, hat gesagt, wenn sie was essen, sage ich, nein, ich habe schon gegessen. Weil habe ich so einen Hunger gehabt, aber weißt du, man war so ehrfürchtig.
Ehrfürchtig.
Das war sehr heilvoll. Respektvoll, ja. Man hat so Schiss gehabt, ob du das dann richtig magst und so. Und dann bin ich dann gut reingekommen und das hat alles gepasst und dann.
Aber kann man daraus schließen, dass Hans Haas auch zwei Seiten hat, nämlich zum einen der selbstbewusste, erfolgreiche Mensch und Koch und zum anderen, wie wir alle wahrscheinlich auch in Situationen geprägt von Angst, von Versagungsängsten, oder?
Ja, weil man halt kein Gefühl gehabt hat, was kann ich oder was sind die Anforderungen oder kann ich da standhalten oder so. Ja?
Du hättest ja sagen können, ich kann schon Pommes schneiden und Schnitzel machen.
Ja, aber das... Du weißt es ja selber, das ist dann schon, du willst ja was gut machen.
Ja,
aber
klar.
Es war dann einfach, der Chef war super und die haben, ich glaube, was wichtig ist, ich glaube, wollen ist ganz wichtig.
Ja.
Und wenn du irgendwo reingehst und du, die sehen, du bemühst dich, du willst machen, dann ist es kein Problem.
Nee, weil dann, die sehen, dann, du bist ehrgeizig und du hast Lust.
Ja, du hast Lust und du hast nicht wegen jedem Scheiß rum, sondern du magst das, was sagen und gibst Gas und ich glaube, dann passiert dir nie was.
Was waren denn damals so die Highlights in der Küche, sagen wir mal, die Steigerung von der Wildschönau dann zu Bachmeier?
Ja, die Tegernsee Ränke, die haben dann so in Sahnesauce gemacht mit Paprika und so. Das war alles frische Fische und das war halt schon auch vom Fleisch. Und ich vergesse nie, wo dann die ganzen Rosse und die Einheimischen kamen und haben dann, um 11 Uhr sind die gekommen, haben Enten gegessen. 600 Gäste waren da. Und wir haben in der Nacht, haben wir schon um 3 Uhr angefangen, haben die Enten einbraten.
600 Personen Enten?
Ja, Ja, genau. Und dann haben wir 300 Enten eingebraten und um zwei mal die ganzen Enten weg. Ja. Und das war Wahnsinn.
Ja, aber sag mal, ich meine, da brauchst du ja Platz. Wie viele Öfen? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, gut, aber du hast sie immer nach und nach geschoben, weißt du? Und dann hast du sie eh nur rangiert, also halbiert und dann nochmal fertig gemacht und das war super.
Ja. Dir läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen,
ja,
oder?
Ja, schon, weil das war einfach gut, weißt du? Und ein guter Knittel dazu. Eine super Sauce.
Wahnsinnig,
gell? Ich glaube, das ist einfach diese Einfachheit auch.
Da kommen wir später noch dazu, ja. Weil ich glaube, nachdem du jetzt ja so lange in diesem Beruf bist, wirst du sicherlich auch jetzt mit der Tatsache, dass du Ende des Jahres ja dann das Strandes verlassen wirst, wirst du ja sicherlich auch ein Resümee für dich ziehen, was war in deiner Karriere. Kommen wir aber vielleicht etwas später dazu. Du bist dann von Bachmeier in Weissach, bist du dann gegangen?
Dann bin ich zum Erbprinz von Eitlingen.
Ach ja, genau, Erbprinz, genau. Das war ja eines der angesagt ist, ja, muss man ja
damals
sagen.
Damals war das wirklich so.
Hotels und Restaurants.
Ja, ja. Und habe mich da beworben, da hat mir dann auch ein bisschen der Chef geholfen und hat gesagt, ja, der den kennt und ja, so bin ich dann da hingekommen.
Ja, super. Aber lass uns mal jetzt teilhaben. Also wenn, vergleich jetzt mal deine Lehre in der Wildschönau, dann natürlich Tegernsee und danach Erbrenz. Was unterscheidet denn eigentlich diese?
Ja, das kann man nicht vergleichen. Da war eine Brigade von, was waren, 25 Köche oder was, ja. Und du weißt selber, wie es früher war. Da waren ja alte Chefs da, ja. Und da war auch ein ganz großer Gartenmarschier, der Buck.
Ja,
den
genau.
Kennst du auch.
Ja, ja,
und
genau,
der, kommen wir dann auch dazu.
Der Rinnenpasteten hat er gemacht.
Ja, der hat Rinnenpasteten gemacht, das war der Wahnsinn. Dass du da zuschauen und dann hat er auch gesehen, da haben wir ja auch dann helfen dürfen und mitmachen. Aber da hast du richtig Erfolg gehabt, wenn die Rinnen, weißt du, die Farbe war so glatt, so sauber. Es hat einen Glanz gehabt, es hat... Ja, du hast ja Gaudi gehabt, wenn du das gemacht hast und wenn du das dann angeschnitten hast. Ja, und er war ganz exakt und genau, ja.
Ja, aber ich meine, das ist jetzt wirklich etwas, was aus der Haute Cuisine hinkommt, aus der klassischen Küche. Bedauerst du das manchmal, dass das heute nicht mehr diesen Stellenwert hat, was es mal hatte?
Wie meinst du jetzt?
Ja, die Pasteten und Rinnen, die man ja früher so klassisch kannte, mit auch zum
ja,
Teil mit Teig,
ich finde schon
gibt's heute kaum
schade,
noch.
Weil die Jungen es überhaupt nirgendwo mehr lernen. So eine gescheite Rinne, Farce, lass doch heute mal einen Jungen was Farce machen.
Man muss vielleicht auch mal unseren Zuhörern erklären, was eine Farce ist. Nicht, dass sie denken, das ist eine Redefarce,
sondern also,
es hat was mit Lebensmitteln zu tun.
Also mal, kuttertes Fleisch wird gemixt also, und dann kommt Eis und Sahne dazu. Also im Prinzip
also so
ist es wie ein Wurst.
Wurstbrät,
genau.
Sowas,
genau. Aber halt ein bisschen feiner.
Mhm.
Und da wird, ob das dann von der Wachtel ist oder von vielen Dingen, kann man halt viele Dinge machen. Und das... Und das ist, verlangt schon viel auch, dass die Temperatur stimmt, dass es nicht grau wird. Dass
halt, genau.
Ja.
Also es ist viel komplexer als manchmal, wenn man dann so eine Scheibe auf dem Teller liegen hat, dann denkt man, naja, was ist denn das hier? Aber das ist schon richtige Kochkunst, das kann man schon so sagen. Was glaubst du denn, was, sagen wir mal, dich beim Erbrenz am meisten geprägt hat? Natürlich die große Brigade mit 25 Mann, sich da unterzuordnen. Hattest du auch so Angst am Anfang, wie das vorher
war? Nein, da habe ich dann schon Angst. Dann überhaupt nicht mehr gehabt, aber Respekt. Auf jeden Fall.
Ja.
Und dann waren ja da wirklich auch große Chefs da und da waren ja noch Brigaden, wo wirklich der Gartenmarschier, ja. Und dann der Gartenmarschier hat, glaube ich, 3-4 Kombi gehabt, Soße, also richtig. Und,
so eine
und
Hierarchie.
Patisserie. Ja.
Wie in der klassischen Küchenbrigade früher, gell?
Ja.
Und wenn der Chef gesagt hat irgendwas, dann haben alle laut wie geschrien oder wie? Ja, oder?
Ja, wie Chef, ja klar. So gehört's ja.
So gehört's
ja eigentlich, ja. Ja, und das war schon, es war eine einmalige Geschichte. Ja, und von da bin ich dann wieder...
Wie ging es dann weiter?
Ja, und dann ist es so weitergegangen. Also ich war überall so lang, 2,5, 3 Jahre fast überall.
Mhm.
Und von da bin ich, nach 2,5 Jahren, wollte ich halt dann wieder weg. Und ich wollte, habe ich halt dann gekündigt oder bin halt ins Büro und dann sagt ja. Und damals war der Werner, war der Direktor und dann sagt er, ja, wo willst du denn hin? Ja, sage ich, möchte gerne zum Heberlin. Und da war eine gute Verbindung da durch Herrn Gietz und so. Und dann sagt er, wenn Sie noch ein halbes Jahr bleiben, dann schaue ich hin, dass Sie da...
Ach so, okay.
Und sage ich, ja, aber das war für mich kein Problem. Für das sage ich, ja klar, bleibe ich.
Ich meine, man muss dazu sagen, Heberlin im Elsass, 50 Jahre, 3 Sterne. Ich meine, das ist ja schon die Adresse schlechthin. Ich meine, an der Ill zu sitzen, dort in diesem Haus zu essen, das ist ja was ganz Besonderes.
Ja.
Also ich glaube, das war auch so wahrscheinlich für dich, so wie für wahrscheinlich wie für einen Sportreporter, irgendwann mal die Weltmeisterschaft, das Endspiel zu moderieren. So ähnlich hast du dich wahrscheinlich gefühlt, jetzt komme ich dahin.
Ja.
Wie war es da?
Ja, also gut, es war so dann. Dann war das klar. Und dann vergeht vielleicht ein Vierteljahr und dann kommt der... Weil der Seniorchef, der Kiez, rein in die Küche, haut mir so auf die Schulter und sagt, Hans, sagt er, mit dem Heberlin wird es nichts, aber du kannst ins Krokodil nach Straßburg.
Ja.
Das war ja auch ein sehr gutes
Restaurant. Ja, Emil Jung ist das.
Ja, ja, genau, damals. Und dann war ich schon enttäuscht. Ja, klar, weil du hast auf das da hingefiebert und so. Und dann vergesse ich eben nie den Herrn Buck. Ja, sag Hans, warum? Ja, sag ich weiß es nicht. Ich habe mir ja nicht getraut zu fragen, dann geht's, warum? Der hat nur gesagt, vorbeigehauen, aufgehört und hat gesagt, es geht nicht. Und dann sagt der Buck, weißt du was, ich habe nächste Woche was Geburtstag, ich fahre da rüber mit meiner Frau, du kannst mitfahren. Und, und dann reden wir, sagt er. Und er hat ja den Marc gekannt, weil der Marc hat mal, das ist der Sohn, im Erbens gearbeitet hat und sind wir rüber. Und dann sind wir zum Essen und dann hat er mit dem Chef gesprochen und dann sage ich, jetzt gehst du hin zum Chef. Und da bin ich hin und ich glaube, wir haben zwei Sätze gesprochen. Und dann sage ich, Hans, fangst du am 3. März an.
Nee.
Und das war's. Und dann bin ich darüber. Ich hätte mich nie getraut zu fragen, was ich verdiene. Das war überhaupt kein Thema. Ich habe einfach nur gesagt, ich darf da arbeiten.
Ja, ist klar.
Ja?
Ist klar.
Das weißt du auch, wie das war,
ja,
oder?
Ja, klar. Ich meine, weißt, das muss man auch dazu sagen, früher natürlich gab es ja auch nur wenige solche Highlights oder solche Restaurants, die natürlich absolut dazu beigetragen haben, dass man mit seiner Karriere weiterkommt. Ja. Ich meine, jeder wollte dahin. Das ist glaube ich, ja...
Ja, aber zu der Zeit, glaube ich, war der Eckhardt natürlich war da oben und dann... Glaube ich, nur mehr einer, sonst war keiner.
Also Eckhard Witzigmann muss man dazu sagen, nicht jeder kann sofort mit Eckhard als Vorläufer anfangen. Der war vor dir da und wie lange warst du dann bei Heberling?
Ich war leider nur anderthalb oder ein Dreivierteljahr da.
Das ist ja viel.
Nein, ich wollte länger bleiben, aber ich habe keine Genehmigung mehr gekriegt. Ich musste raus, ja.
Das heißt, die Franzosen haben
nichts dich und nicht obwohl gewollt. Der Jean-Pierre, der Bruder vom Chef, hat alle gekannt, aber es war keine Möglichkeit.
Das heißt, Arbeitserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis, keine Chance.
Nichts, keine Chance. Ich hätte raus müssen und nach einem halben, dreiviertel Jahr hätte ich vielleicht wieder hingehen können.
Wahnsinn.
Ich wollte länger bleiben, ich wollte noch länger in Frankreich bleiben. Ich wollte noch.
Also da hat die EU doch mittlerweile in bestimmten Bereichen Vorteile, ne?
Ja, klar. Aber das war schon... Und meine Frau hat damals im Colombi gearbeitet.
Bei Herrn Burtsche in Freiburg.
Ja, genau. Und eine Zeit lang habe ich kein Auto gehabt. Bin ich immer am Montagnachmittag, wenn es zu war, bin ich mit dem Radl nach Freiburg gefahren.
Wie weit ist das?
Ja, das sind so 80, 90 Kilometer. Ja.
Ist ja auch eine große Leidenschaft von dir. Ja, kommen wir wahrscheinlich noch später zu deinen Hobbys, was du jetzt in Zukunft vielleicht auch machen wirst.
Ja.
Aber du bist dann, also nach der Tatsachenentscheidung quasi, musstest du gehen und bist dann zurück nach Deutschland.
Ja, das war so. Und dann sage ich zum Chef, ja, was mache ich jetzt? Sag ich, du gehst zum Eckhardt. Und dann hat er mich zu Wittigmann gebracht. Und dann hat er angerufen, hat der Heberling angerufen und da hat der Chef gesagt, ja, kommen Sie vorbei. Und da bin ich hin und habe mit ihm gesprochen und einen Monat später war ich dann in München.
Wie war für dich dein Beginn in der Oberschien, in dem berühmten Restaurant in Deutschland, das einzigste damals mit 3 Sternen? Wie hast du dich da gefühlt?
Ja, da habe ich schon auch wieder ein bisschen...
Angst gehabt?
Nein, Angst nicht,
aber Respekt.
Und schon ein bisschen, ja...
Ehrfurcht,
das Richtige. Und ja, da bin ich nicht dahin, du weißt es auch, wie es war da... Und das war dann wieder so ganz anders. Ja, das war, beim Heberling, da ist, noch familiärer gewesen und so irgendwie, weißt du. So. Und da war dann, war es auch familiär, aber es war schon ein strenges Regiment. Das war schon...
Unser Chef, unser gemeinsamer beider Chef, das kann man ja so sagen, ohne dass wir jetzt zu viel verraten, war schon nicht immer einfach im Umgang mit dem System, oder?
Ja, er war schon. Du hast ihn verstehen müssen. Und ich glaube, das ist ja da. Aber heute, glaube ich, wenn man dann selber mal. Ich glaube, das war ja das Wichtige, dass man jemanden versteht, dass man sich. Egal wo man ist, man muss sich dem Ding anpassen, finde ich.
Hast du zu seinen Lieblingen gehört?
Das ist immer blöd, wenn man sowas sagt, glaube ich. Aber ich glaube.
Ist ja schon wichtig, Mann. Weißt du, wenn der dich auf dem Kicker hatte, dann hattest du keinen Einfachstand.
Nein, aber. Ich glaube, wo ich mir das erste Mal so richtig Respekt verschafft habe, das war, im Erbens haben wir immer, weißt du, diesen Lachs gemacht mit 3 Phasen und dem Blätterteig, das war echt Wahnsinn. Also, ja.
Lachs im Blätterteig.
Ja. Aber mit den 3 Phasen, weißt du, und innen war dann der Lachs super saftig. Und dann hat er gesagt, Hans, magst du den nochmal? Ich sage, ja gut, mach ich. Da habe ich ihn gemacht und das war im Mittag, wenn ich nicht vergesse, ja nie. Und dann kommt ein Gast rein und dann hat er gesagt, ich habe schon viel Lachs bei dir gegessen, aber so ein Lachs, wie du heute gemacht hast. und dann hat der Chef gesagt, ja, das freut mich, das hat der Hans gemacht.
Ja, und damit war das Eis gebrochen.
Ja, und da habe ich wirklich gespürt, dann, dass er das auch geschätzt hat. Ja, weißt du, das war einfach schön. Ja.
Wenn wir jetzt die Stationen bis jetzt nehmen, vom Mülleimer leeren Pommes bis den Lachs beim Witzigmann, was würdest du sagen, was hat dich am meisten geprägt von all den Erlebnissen?
Ja, schon beide. Der Heberlin und der Witzigmann. Weil halt der Heberlin war immer mehr so wie ein Vater. Ja? Was auch und der Witzigmann auch, aber er war schon einfach viel strenger. Ja? Und das war schon eine einmalige Geschichte, wie man hat also schon viel aushalten müssen. Oder?
Ja, du kannst es auch sagen. Ja. Manchmal ging es ganz schön zur Sache, oder? Aber kann man sagen, dass wir beide, zumindest ich habe mit dir ja nicht zusammengearbeitet, aber außer die paar Tage, was du gerade gesagt hast, dass wenn man Österreicher war, man einen kleinen Heimvorteil hatte?
Ja, gut. Gut, da war nur die kleine Differenz, weil es kein Salzburg war. Das war vielleicht noch ein bisschen in der Nähe. Als Tiroler.
Ja, ja. Na. Und beim Skifahren, weißt du noch, beim Skifahren. Wenn Skifahren war, dann war immer die heilige Messe.
Ja, da habe ich auch ein Erlebnis. Das kann ich noch erzählen dann, was man da. Es war wirklich eine super Geschichte. Sag ich zum Chef, ja, kann ich mit Ihnen mal reden und so. Und dann sagt er, ja, den Namen vergesse ich nie. Da war oben an der Bar und da war der Christmann, weißt du, der Skirennfahrer für Österreich. Der
Österreicher, ja.
Genau. Der war oben und dann kommt der Chef runter, sagt er, Hans.
Werner Christmann.
Ja, Werner Christmann, ja. Und dann, der ist öfter gekommen und so. Und dann sagt er, der Christmann hat uns zwei Karten, wir können zum Stop-Training nach an die Streif fahren.
Ja?
Wir zwei, wir können da hin, wir haben Karten, wir dürfen da rein.
Also vor dem Rennen?
Ja, vor dem Rennen. Das war am Donnerstag beim Training heute.
Beim Training, ja.
Und dann sagt er, und dann reden wir. Dann können wir reden. Weißt du, okay, der Donnerstag kommt, wir fahren rein. Und dann, wir waren noch nicht auf der Autobahn. Und dann hat er gesagt, und, was willst du? Ja, Chef, ich möchte gerne aufhören. Sag er, was willst du denn aufhören? Sag er, du kannst eh noch nichts. Sag ich, ja, Chef, alles klar.
Vielen Dank.
Dann sind wir weitergefahren. Und wir mussten noch einmal zu mir in die Wünschenau, weil ich die Ski drin gehabt habe. Und das ist ja gerade der Schlenker da rein. Und dann wir kamen in der Früh, meine Mutter hat nichts gewusst, die war gerade beim Kaffee kochen, glaube ich, in der Früh. Und um 8 Uhr waren wir schon da drin. Die ist einmal ganz erschrocken, ja. Und dann hat es uns zwei Schnapsel gegeben, Kraudinger, weißt du, kennst du? In den Kraudinger ist ein Rübenschnaps aus diesen Naveten, aus den weißen Rüben da, Naveten.
Ja.
Und den gibt's nur in der Wünschenau.
Aha.
Der ist eine Sensation.
Und das morgens um 8.
Er riecht ein bisschen streng, sage ich, aber der ist gut für den Magen und was weiß ich. Auf jeden Fall hat es uns zwei Schnapsel gegeben und dann sind wir weiter nach Kitzbühel.
Ja.
Und dann sind wir da rauf und wir durften innen drin fahren. Wir waren dann mitgefahren und da haben wir zugeschaut, wie die runter sind. Ja. Jetzt pass auf, wir fahren die Steilhang einfach drüber und dann der Eckhardt passt vor und da geht ihm der Ski auf.
Ach du meine Güte.
Jetzt geht ihm da der Ski auf, jetzt haut es den über dem Büchel da runter und unten, weißt du, wenn es dann fast runter und dann geht es rechts raus in diesen Schutz raus.
Ja, genau.
Und rechts ist gestanden der Charlie Carr, der Fräsner, die ganzen Trainer, ja, die großen Trainer sind und der Eckhardt bleibt vor diesen Trainern liegen. Der hat's ihn dann, ich bin oben, ich hab fast in die Hose gemacht, so gedacht habe ich, ja. Habe ihm dann den Ski mitgenommen.
Der große Drei-Sterne-Koch liegt den österreichischen Skinationalmannschaft zu
Füßen. Und da reden wir heute oft noch. Und da habe ich ihm den Ski mitgenommen und dann sind wir runter. Und dann hat er mal geschumpft, kannst du dir vorstellen, kennst du ihn?
Ja, war er total.
Aber das war dann. Und sind wir runter und dann sind wir zum Hasi Unterberger, haben wir dann.
War ja sein Lieblingsspezi, gell?
Ja, genau. Oft. Und da haben wir dann Mittagessen und jetzt wird auf und dann kommt es nochmal. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt mache ich ganz was Neues. Er sagt, füllt die Wachtel mit Linsen. Und das hat der Eckhardt 14 Tage vorher bei ihm gemacht, hat er es gegessen. Und
nee.
Dann, ja, so war die. Ja. Und dann kannst du dir vorstellen, dann war der Tag dann ganz.
Er kann sich vorstellen. Zuerst liegt er am Steilhang und dann isst er das, was der andere Gast war. 14.
Ah, da haben wir. Ja, das war. Das war schon ein Erlebnis. Das
ja, aber jetzt immer, er hat dann gesagt, du kannst nichts. Und dann bist du trotzdem geblieben, oder?
Ja.
Du hast das ernst genommen.
Ich hab's eigentlich. Ja, wahrscheinlich, aber klar, hab ich's ernst genommen, ja. Ich sag, was ist denn, du kannst eh nichts. Kannst eh nichts, sag er.
Sag ich, ja, gut, Chef. Und dann würden aus den zwei Jahren würden dann 4,5.
Ja, das war ja dann wirklich. Aber ich bin ja gern geblieben. Es war ja nicht so, dass. Da hat mir der eine irgendeine Flause in den Kopf gesetzt und hat gemeint, ich muss da irgendwo hingehen, der hat da irgendein Restaurant und dann, ja. Aber heute bin ich froh, dass es alles so gekommen ist. Es war alles gut. Ja.
Kann man vielleicht etwas zusammenfassend sagen, was ich von mir behaupten kann? Ich meine, ich habe wahrscheinlich ähnliche Probleme wie du gehabt. Wir haben sie alle gehabt, dass natürlich das schon eine sehr harte Zeit war. Aber ich finde, wenn die harte Zeit fair ist und wenn sie dazu beiträgt, dass man Disziplin, Anstand, Wertschätzung, Ehrfurcht lernt, dann kann ich sagen, wenn ich heute auch andere Kollegen treffe, mit denen ich damals da war, alle sagen, es war eine wunderbare Zeit. Ja, das ist phänomenal.
Und der Kram war streng, aber wir sind ja heute auch oft strenger wegen was. Aber es war immer fair und dann.
Aber hast du nicht das Gefühl, dass man, wenn man heute so konsequent mit einer jüngeren Brigade, also in der heutigen Neuzeit, so umgehen würde, dass das nicht mehr funktionieren würde?
Nein, das würde nicht mehr so funktionieren, weil die Leute das nicht mehr mitmachen dann, glaube ich.
Eines deiner großen Erfolge war ja in der Übergangszeit von der Oberschien zum Brückenkeller, dass du nominiert worden bist, glaube ich, oder sogar bestimmt worden bist beim Bocuse d'Or. Bocuse d'Or ist der größte Kochwettbewerb, kann man so sagen, wie die Weltmeisterschaft der Köche, wenn man das so,
ist so
nennen darf. Bocuse. Genau, Golden Bocuse. Da hast du teilgenommen. Warum?
Ja, weil, das ist der witzige Mal, als ich es angekommen war eine Veranstaltung, also so eine, diese Kochpreise oft.
Ja.
Und da sollte eigentlich aus dieser Gruppe jemand nominiert werden. Und dann sagt er, ja, da kannst du gar nicht mehr sagen, da gehst du hin, was der wie ist. Und dann, das war im Frühjahr und dann ist das ganze Jahr nichts passiert und dann ist es, es war schon im letzten Jahr und ich habe dann im Oktober gekündigt und 14 Tage später kommt das Schreiben, dass der Bocuse stattfindet. Und dann, was soll ich jetzt machen? Ich fange am 1. Januar da oben an, jetzt, wie mache ich das? Da sagt er, jetzt machen wir es anders, du bleibst da bis Weihnachten und dann kannst du lernst die neuen Einsager und du probierst dann. Ja, sage ich, klar, alles klar. Und das war vor Weihnachten, kannst du dir vorstellen. Also ich bin nie dazu gekommen, beim Tag zu probieren, habe es dann in der Nacht gemacht und der erste war okay, der zweite war schon besser und das dritte Mal war es wirklich super. Und dann haben wir gesagt, ja. Und dann habe ich gedacht, ja. Und als Hauptding, wenn man weiterkommt, war die Ding eine Boulade. Ich hätte sowieso keine Zeit mehr gehabt, aber ich dachte, ich brauche es nicht probieren, weil...
Weiter kommst du nicht.
So weit kommst du nicht, da sind viele bessere da wie du.
Ja.
Und dann war es so und dann war es halt so und ich habe dann bin weitergekommen und am Abend sage ich zu ihm, Herr Chef, was mache ich jetzt? Sage ich, was? Und dann sagt er, ja, hier geht es eben morgen mit dem Bürgermeister von Lyon auf den Markt, sagt er, und du siehst dann schon was. Dann sage ich, ja, super. Und dann so war's. Und dann sind wir da einkaufen gegangen und haben dann um 8 Uhr hat es dann schon ein Aperitif gegeben und mit Austern und Champagner. Und der Däne, was dabei war, ganz netter. Und dann haben wir gleich zwei Glas Champagner oder was getrunken und dann sind wir dann zum Kochen gefahren. Ja.
Und dann dritter Platz, natürlich eine große Freude. Sicherlich ein unvergesslicher Preis, oder?
Ja, war schon. Das war einfach. Aber ich habe da, weißt du, ich habe einfach gekocht. Und es hat geschmeckt. Es war perfekt gegart, es war ja für die Jahreszeit auch was gemacht, was in der Zeit vorhanden war. Weißt du, du weißt ja selber, im Januar findest du jetzt nicht so viel. Ja? Mhm. Da habe ich so gefüllte Zwiebel gemacht aus dem Ragout von der Keule und ja.
Das war für dich dann auch mit dieser Auszeichnung ein perfekter Einstieg in Frankfurt im Brückenkeller, wo du ja dann schon beschäftigt warst.
Ja, gut, aber das hat man damals auch dann zu wenig einfach
ausgeschlachtet,
ja klar. Da waren wir dann mit anderen Dingen beschäftigt. Und weißt du, wie es ist, wenn du irgendwo neu anfängst?
Ja, aber der Brückenkeller hat ja in Frankfurt ja einen spektakulären Ruf gehabt, als du da warst.
Ja, ja.
Wie hieß nochmal der Inhaber? Wir haben uns, glaube ich, auch mal dort gesehen.
Herr? Wehle.
Herr Wehle, genau, richtig, Herr Wehle. Wie lange warst du in Frankfurt?
4,5 Jahre.
4,5 Jahre im Brückenkeller. Und dann irgendwann kam der Weckruf.
Auch München, ja. Das war durch einen Herrn Eichbauer, der ist dann öfter mal gekommen und dann eines Tages sagt er, ja, das wollen Sie nicht mehr zurück nach München und so. Weiß ich nicht, nein. Und dann sagt er, ja, weil da tut sich wahrscheinlich was, weil der Winkel weggeht. Und dann wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich gesagt habe, ja, da ist der Chef da, und sagt, ja, man kann ja mit dem Eckhardt reden und er redet mal. Und dann ruft mich der Eckhardt an und sagt, Hans, komm runter, wir reden mal. Und dann bin ich runter und dann haben wir geredet und dann sagt er, Hans, du machst das. Und dann sage ich, ja, Chef, wenn Sie sagen, ich soll das machen, dann mache ich das. Das war für mich sehr wichtig, weißt du, Johann, ich wollte
beim großen Lehrmeister und Respektperson nicht unbedingt vor der Tür.
Für mich war wichtig, dass er gesagt hat, dass er sich freut oder dass er sagt, das ist mir recht, wenn du kommst.
Andere ist ja, muss man ja sagen, ich meine, es ist eine Institution in Deutschland. Ich glaube, es gibt niemand, der sich in der Gourmet-Szene auskennt, der nicht Dandris kennt oder zumindest auch mal da war. Was ist für dich so das Besondere an dem Dandris, das Einzigartige?
Ja, ich glaube, es war vor allem einmal auch die Familie Eichbauer, die war so einfach, es war so, ich habe einfach gewusst, ich habe meine Frau gesprochen und ich habe gewusst, da bleibe ich. Also ja? Längere Zeit, dass so lang wird, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber es war einfach so ein wunderbares Arbeiten, ja. Und ich habe ihm alle Freiheiten gehabt. Ja, und ich glaube, ich habe es ja auch im Sinne vom Chef einfach gemacht. Ja, die ersten zwei Jahre waren schwer, aber dann hat es alles super funktioniert und es ist immer besser geworden, ja.
Nach Witzigmann und Winkler dann in die Fußstapfen zu treten,
ja, das
dort
war schon,
Küchenchef zu werden, ja. 30 Jahre jetzt am Ende des Jahres 2020 das gemacht zu haben. Wie stelle ich mir das vor? Ich meine, wie siehst du denn selber deine persönliche Entwicklung in 30 Jahren, Dandris?
Ja, ich glaube, ich habe mich schon entwickelt. Ich habe meine Küche, worauf ich auch stolz bin, ein bisschen, ist, dass ich immer meinen Stil auch beibehalten habe, weißt du?
Ja.
Man hat mich oft angefeindet, eine Zeit lang einmal irgendwie. Ich glaube auch, was immer wichtig ist, dass man, wenn man was macht, dahinter steht. Und ich habe meinen Stil, glaube ich, immer, ich bin nicht stehen geblieben, das glaube ich schon, aber ich habe nie, molekular, so war jetzt für mich kein Thema
kein
gewesen.
Thema. Also diese neuzeitliche Küche.
Nein, weil es. Nichts dagegen, aber es war nicht mein Ding. Verstehst?
Ich habe mir im Vorfeld natürlich dein Buch angeschaut, Hans Haas, das Dandris Kochbuch, und habe dann natürlich auch gesehen, Langustinen und so weiter und so fort. Ich meine, das war ja immer schon eine Küche der wirklichen Hochkunst, ja, also ja. Auch wo sehr viel Kochkunst dahinter steckt und sehr viel Liebe zum Detail.
Ja,
ich glaube auch, das ist ja heute das, was man oft verwechselt mit Attraktivität. Ich finde, heute wird sehr viel oft auf Kosten der Dekoration, auf Kosten der Gestaltung gegenüber dem Geschmack oder dem Inhalt auch geopfert.
Mhm.
Wie siehst du das?
Ja, da hast du ganz recht. Und für mich war immer wichtig, dass das Produkt zum Vorschein kommt. Und wenn ich ein gutes Produkt habe, sage ich, dann muss ich das ein bisschen unterstützen, aber nicht zumachen. Und wenn ich da zwei, drei Sachen dazugehe, oder wenn ich so eine, haben wir so wunderbare Karkassen. Ja, was mache ich denn? Da mache ich die beste Soße raus oder so. Das ist wichtig.
Mhm.
Und nicht wegschmeißen. Und dass ich auch aus allem, was mache, war für mich immer sehr wichtig. Auch, dass man die Reste, weißt du, es ist ja alles nur gut. Und deswegen muss ich von Anfang bis zum Schluss alles verwerten. Und das war mir immer sehr wichtig, auch bei einem Viech. Ich sage immer, heute kommen sie drauf, Nose to Tail, dass das Viech einen Kopf und einen Schwanz hat. Und alles dazwischen kann man verarbeiten. Und nicht nur das Viele und
den Rücken?
Ja, der Rücken oder sonst noch ein Teil, sondern auch eine Brust.
Gut.
Die Schulter. Es gibt nichts Besseres. Ja?
Ja, lieber Hans, es ist so, dass ich immer gerne, wie schon angekündigt, Dinge anschaue, die du gemacht hast. Ich habe gesehen, dein Buch, Dandris Kochbuch, du machst sehr viel mit Langustinen und Garnelen. Jetzt habe ich gedacht, ich habe mal von mir was genommen, was ich auch mal gemacht habe, nämlich so ein Melonen-Carpaccio. Da wird die Melone mit Ingwer, mit Limonensaft und Schale, Honig, Sojasauce und Olivenöl mariniert. Und ja, dazu so einen kleinen Salat mit Gurken und Tomaten, also auch mit dieser Marinade angemacht. Und dann habe ich gesehen, dass du eigentlich Langustinen immer so gut gebraten hast. Ich habe gedacht, wir tun sie mal backen, indem wir sie in Mehl wenden, vorher würzen mit Salz und Pfeffer, dann ein bisschen Ei drum wie ein Schnitzel und dann so diese japanischen Semmelbrösel ausbacken. Ich glaube, dieses warme, crispy und dann dazu dieses kalte mit diesem Gewürz von Ingwer und auch von Sojasauce. Magst du sowas?
Das klingt super. Ja. Ja. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen.
Ja, jetzt gibt's aber da nichts zu essen.
Ja.
Haben wir erstmal nur ein Rezept. Das können natürlich auch unsere Hörer dann auch bei uns runterladen. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Wichtigsten. 30 Jahre Dandris, lieber Hans, was bedeutet das für dich?
Ja, das ist immer schwierig, aber im Nachhinein ist es einfach, ich weiß nicht, es war einfach, es hat einfach alles immer so gut funktioniert und da muss ich auch sagen, dass es einfach mit der Familie Eichbauer ein wunderbares Arbeiten war, ja. Ich durfte immer machen, ich habe alle Freiheiten gehabt und es hat auf beiden Seiten einfach gut gepasst. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man irgendwas Gutes macht, wenn jetzt der Chef immer gesagt hätte, der Eichbauer, mach uns das oder das. Und das ist einfach genial und ich muss eine Geschichte erzählen. Der Senior Eichbauer, wenn er kommt zum Essen und er isst gern und dann kommt er in den Bass und sagt, der Chef, was essen wir heute?
Ja.
Und er hat in diesen 30 Jahren, wo er kommt, hat nie gesagt, das mag ich nicht oder das. Sondern er kommt, was essen wir? Das Einzige, wenn er hat einmal reklamiert, sage ich, Eichbauer, machen wir schöne Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Hat er gesagt, was? gibt es nur drei Gänge. Und das vergesse ich mein Leben nie. Und ja, ich glaube, das war alles so unaufgeregt. Und wir haben immer einmal in der Woche Besprechung gehabt. Auch war das immer so schön, auch mit dem Junior Eichbauer. Das funktioniert einfach gut. Und das, auf das bin ich eigentlich am meisten stolz. Und deswegen, glaube ich, ist auch so gut gegangen, auf beiden Seiten.
Man muss dazu sagen, ein Restaurant mit über 100 Sitzplätzen in der Qualität, das zu meistern mit einer Brigade, das ist, glaube ich, ja heute die absolute Besonderheit. Also ich glaube, ich kenne kein Restaurant, zumindest mal bewusst, vielleicht jetzt Heberlin, ja, aber wo man so viele Plätze hat und wo man dann wirklich mittags und abends sein können und der Beweis stellen muss, das ist schon, glaube ich, eine besondere Herausforderung.
Ja, und wie am Anfang war ja Mittag nicht viel los und so, und dann habe ich das alles so ein bisschen gesteigert und auch den Samstagmittag und aber das ist schon jeden Tag, diese Menge ist schon jeden Tag eine Herausforderung, jeden Tag. Immer wieder.
Fällt dir der Abschied schwer?
Nein, vor allem, ja, gewissermaßen klar, aber du, Johann, ich habe es jetzt lang genug gesagt, es ist ein wunderbarer Abschied, weil es ist ein Abschied, weißt du, man geht so im Guten und auch mit einem guten Gewissen, man hinterlässt was Gutes und jetzt können die wieder gut weitermachen und die werden wieder gut weitermachen und auf das, das ist eigentlich die größte Freude, dass das einfach, es wäre schlimm, wenn ich jetzt aus dem Haus rausgehen müsste und wäre irgendein...
Ja, und du würdest sehen, das würde nicht weitergehen in deinem Sinne.
Auch, ja.
Genau, aber Hans Haas ist ja nicht nur der berühmte Koch, sondern Hans Haas ist ja ein wirklich ganz volksnaher Mensch, denn der viele, viele Fans hat, auch weil du so menschlich bist. Du hast eine Frau, zwei Kinder. Man sagt immer, hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau. Kannst du das bestätigen?
Ja, das war, muss ich wirklich sagen. Und Dina, meine Frau und auch die Kinder waren immer dahinter gestanden, aber vor allem meine Frau, die hat nie in diesen ganzen vielen Jahren, hat sie nie, also immer alles mitgemacht und mich unterstützt. Und das muss ich schon sagen, das ist... Deswegen ist es so gut gegangen und deswegen sage ich, machen wir zwei jetzt was und das passt ganz genau.
Ja, und jetzt kann man vielleicht vieles nachholen, worauf man verzichten musste. Und ich glaube, ihr beide habt auch den richtigen Zeitpunkt erkannt, wenn es dann so ist, dass man das noch genießen kann.
Und ich muss jetzt richtig gut trainieren, weil sie ist wahnsinnig gut drauf beim Radeln, dass ich nachkomme, dass ich nicht hinten dran bin.
Ja, wie ich dich kenne als ehrgeizigen Tiroler, als, ich sage mal, Gebirgsgams, du wirst es schaffen. So, ja, was wünsche ich so eine Person wie Hans Haas? Ehrlich jetzt. Also das ist ja, ich meine, du hast in deinem Leben so eine Leistung abgeliefert und du hast ja wirklich auch sicherlich viele Niederlagen gehabt. Kommen wir später nochmal dazu, aber zunächst mal, was wünscht man sich nach so einer erfolgreichen Zeit?
Ja, es klingt, ich glaube, was jeder, ich jetzt wünsche mir wirklich, dass wir gesund bleiben, dass meine Frau und die Kinder und viel mehr und dass ich jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit habe für Dinge, was ich immer machen wollte.
Und Dinge sind zum einen natürlich, du bist ja ein sehr ein Künstler. Ich habe ja mich selbst davon überzeugt. Ich sehe noch jetzt vor mir den Steinbutt, also die Steinbuttkarkassen, die du zubereitet hast, mit Farbe dann lackiert hast. Du bist sehr künstlerisch begabt. Woher kommt das?
Das hat mich immer schon begeistert. Immer die Kunst war immer schon. Und ich mache immer Dinge, Johann, aus Sachen, was ich schon verkocht habe, fast alles, ja. Eben aus den Steinbuttkarkassen, diese Skulptur, was im Dante steht, oder aus den Unterkiefern von Kalbskopf mache ich so, es ist wie so eine schnatternde Ente, wenn du die siehst. Ja? Und dann mache ich die an und dann, du wirst sehen, da kommen noch richtig schöne Dinge. Ja?
Also das heißt, du bist jemand, der als Koch wirklich dann alles verwertet, nämlich zuerst das isst und danach...
Johann, das ist dann richtig nachhaltig und wenn du dann noch einen gescheiten Preis machst, dann ist super, oder?
Ja. Nun hat ja so eine Karriere, ich glaube, das kann man ja sagen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, natürlich nicht immer nur Positives. Wir haben jetzt über die wunderbare Karriere gesprochen, über deine Familie, über das, was du machen möchtest. Aber ich möchte auch gerne ein bisschen hinter deine Kulissen schauen. Ich meine, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und auch so wie du und wie wir alle oft natürlich auch von Menschen bewertet oder auch, ich sage es mal, kritisiert werden, wie bist du denn damit umgegangen, beziehungsweise hat es irgendwelche Dinge gegeben in deiner Karriere, die du schwer verarbeitet hast?
Ja, schwer. Nein, so schlimm war es jetzt eigentlich gar nicht. Aber es war ja auch mal, ich meine, weißt du selber, in Gobio haben sie mir mal eine Zeit lang total runtergeschrieben und so. Und da musst du einfach durch.
Aber das tut dir schon weh, oder? Das kann man ja nicht so einfach wegstecken, oder? Weil man sich auch möglicherweise nicht richtig eingestuft
schätzt. Ja, gut, das ist immer... Klar, wenn du Kritik kriegst, bist du immer ein bisschen angeschlagen oder was weiß ich. Aber Ich weiß einmal noch, und der Eichberg gesagt, was machen wir jetzt? Sag ich, wir machen das Buch zu und wir machen weiter. Und dann ist es gegangen. Und so war es auch. Ich habe mich da nie zu arg dann auch damit beschäftigt, weil recht gegeben hat mir eigentlich immer der Gast. Wir kochen für die Gäste und dass die Gäste wiederkommen und dass sie immer wiederkommen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Mhm. Ja, und ich glaube, das kann man ja sagen. Nun ist am 31.12. ja der Standriss dann 2020 für dich per se. Wirst du deinem Beruf weiterhin irgendwie treu bleiben oder erleben wir demnächst in München ein Kunsthaus, wo Hans Haas seine Ausstellung macht?
Ja. Nein, natürlich bleibe ich dem Beruf treu. Ich höre nicht auf zu kochen, weil ich nicht mehr kochen mag. Ich höre auf, weil ich einfach gesagt habe, ich werde zu meiner Frau sagen, meine Frau ist immer hinter mir gestanden, hat immer das alles mitgemacht und haben wir dann auch 17 Jahre die Kochschule miteinander gemacht. Und ich habe gesagt, weißt du was, bis dorthin machen wir es. Und dann machen wir zwei noch was. Und der Laden gehört auch nicht mir und so, verstehst du? Da tut man es ja auch leichter, gebe ich auch zu, ja. Aber ich habe auch gesehen, nach 30 Jahren, glaube ich, ist es einfach gut. Ja, und jetzt können die dann neu und anders weitermachen und dann ist es auch super. Aber ich koche bestimmt nicht mehr auf dem Schiff oder irgendwo, das mache ich nicht. Ich sage, ich habe jetzt lange das gemacht und dann ist es so, das weißt du selber. Dann hast du keine Brigade, dann ist es nicht mehr so, wie du es haben willst. Dann sagen die Leute auch vielleicht, ja, es ist auch nicht mehr so beim Hasen, weiß ich.
Ja,
nein, ich brauche das
nicht mehr. Du willst einfach jetzt irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen und du willst dich anderen Themen widmen, was man ja verstehen kann. Ich meine, das Leben ist auch endlich und bei so einem Podcast gibt es natürlich immer so ein paar bestimmte Fragen, die ich heute gerne natürlich auch an dich stellen würde. Zunächst mal, was bereust du in deinem Leben?
Also ich würde heute nie mehr eine Brigade übernehmen, weil es ist dann immer so schwierig, diese Leute dann umzupolen, ja, oder auf deine Schiene hinzukriegen. Ja. Das war eigentlich so ein bisschen schwierig am Anfang, aber ich habe es dann schön gekriegt.
Auf was bist du besonders stolz?
Ja, worauf bin ich stolz? Ich glaube, ja, dass ich da vielleicht schon im Dantes was geschaffen habe, was halt einfach, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, ja, schon einmalig ist, ja, wo es nicht so oft gibt, ja. Und ich das auch so mit, ja, wirklich mit der Arbeit alles so hingekriegt habe, ja.
Lieber Hans, eine Frage, die darf einfach nicht fehlen bei einem Podcast. Ja. Was müsste man dir als Koch für eine Henkersmahlzeit zubereiten?
Ja, ah, das ist immer so eine Frage. Ja, ich glaube, ich würde zu den Anfängen zurückgehen und würde sagen, ein Wiener Schnitzel, ja.
Ein Wiener Schnitzel mit selbst geschnitzten Pommes.
Ja, genau.
So wie damals in der Wildschönau.
Und ein paar Preiselbeeren dazu und dann, ja, ich glaube, das wäre es, ja.
Hast du ein Lieblingsgericht, wo man sagt, okay, wenn ich dich nachts um zwei aufwecke, das würde ich immer essen?
Ja, zum Beispiel, ja, das würde ich sofort immer essen, weil den besten Speck macht mein Bruder, ja. Und den, ja, der macht wirklich, das ist der Wahnsinn.
Also nur Speck?
Ja, nur so ein bisschen Speck und das ist der Wahnsinn. Du kriegst mal einen von mir.
Ja.
Ich hoffe, dass man heuer noch einen macht. Und der, wie ich es früher gemacht habe, der wird 4 Wochen lang eingesetzt im Holzfass und 4 Wochen lang geräuchert. Das ist der Wahnsinn. Ohne Büchelsalz, Johann, ohne Büchelsalz. Nur Kräuter, Salz.
Wahnsinn.
Und der ist wirklich, sogar meine Frau sagt, es gibt nichts Besseres, das ist echt der Wahnsinn. Wenn du ihn dann so dünn aufschneidest oder auch dicker ist, wurscht, der ist ein Wahnsinn.
Ja? Wenn man überlegt, was du in deinem Leben alles verarbeitet hast, die besten Produkte, die man sich nur vorstellen kann, und dann fragt man, was ist das Lieblingsessen? Ein Speck aus der Wildschönau. Ja. Das finde ich, so wie du bist, erdig, auf dem Boden geblieben, großartig.
Ja, weil ich glaube, das ist auch das, dass man immer so geblieben ist, wie, aber du bist ja du auch so. Wir haben nie vergessen, wo wir hergekommen sind.
Ja, genau.
Und ich glaube, das sage ich auch immer, meinen Leuten sage ich, wenn man im Erfolg nie zu weit aufsteigt, fällt es nie so weit runter, wenn es mal anders kommt. Und es kommt auch immer ein bisschen anders, ja.
Genau.
Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man da einfach, ja, normal bleibt.
Genau. Lieber Hans, ich glaube, wir sind sehr stolz auf dich. Ich glaube, alle Leute, die in Deutschland was von gutem Essen verstehen, wissen, was du geleistet hast. Für mich bist du nicht nur ein großartiger Koch, du bist für mich eine Legende, du bist für mich ein wirklicher Freund. Was ich dir wünsche, ist jetzt, dass du gesund bleibst, dass du mit deiner Familie viel Freude hast.
Danke.
Und dass du das machen kannst, was du wirklich jetzt noch richtig Spaß machst und dass möglicherweise wir irgendwann mal wieder irgendwo zusammensitzen und darüber reden.
Ja, gern.
Seit wann der Witzigmann weiß, dass du gut bist.
Ja.
Herzlichen Dank, lieber Hans.
Ja, vielen Dank, Jörn. Das war wirklich eine große Freude, mit dir heute zu sitzen und zu reden. Und ja, uns verbindet ja wirklich eine, glaube ich, schon eine große Freundschaft. Ja. Danke. Und
danke
dass
dafür.
Wir so viele Jahre
zusammen es ausgehalten haben. Aber Österreicher müssen zusammenhalten. Ja, so ein kleines Land.
Ja, ja.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Servus.
Und zum süßen Schluss jetzt der Dessert-Tipp des Monats. Und lieber Johann, ich bin sehr gespannt, was du vorbereitet hast.
Ja, eine kleine süße Verführung natürlich. Und zwar ein Schoko-Haselnuss-Brownie mit Holunderbirnen.
Mm,
magst du sowas?
An. Ja, also Schokolade mit Obst oder Früchten, immer, immer, immer.
Ja, also ist auch relativ einfach. Es ist auch ein Rezept, was für mehr bei so einem, außer für vier reicht, muss ich auch sagen. Wenn man schon backt, dann finde ich, sollte man auch gleich ein bisschen mehr machen, weil süß geht eigentlich immer. Wie sagt man so schön, oder?
Dann lohnt sich's vor allem mehr, klar.
Genau, also ein Rezept für 10 Personen und das sind so 3 Bestandteile. Das eine sind zuerst mal die Holunderbirnen. Man kauft sich also schön weiche Birnen, schält die und dann kocht man in einem Gefäß Holundersaft, also den dunklen Holundersaft von den Beeren auf mit Zucker.
Also nicht den Sirup, wichtig?
Nein, nein, den Saft.
Den hätte ich jetzt genommen?
Nein, nein, den dunklen Saft und lässt dann die Birnen drin ein bisschen kochen und dann abkühlen und stellt man das Ganze in den Kühlschrank. Warum? Dann verfärbt sich das Birnenfleisch und der Geschmack vom Holundersaft geht natürlich über in die Birnen. Die Kombination aus Birnen und Holunder ist hervorragend. Mhm. Ja?
Alles harmonisch, klar? Ja, total.
So,
ich bin
dann
dabei.
Machen wir auch als zweites obendrauf so einen schönen cremigen Belag. Und da nehme ich immer gerne von Lind diese Vollmilchschokolade, dann dazu Nuss-Nougat und Sahne. Man kocht die Sahne auf, löst dann diesen Nuss-Nougat und die Vollmilchschokolade darin auf, rührt das glatt, so ähnlich wie eine Pralinenfüllung.
Mhm.
Und dann ist ganz wichtig, das muss man in den Kühlschrank stellen.
Also sicherstellen, vor allem ganz nach hinten in den Kühlschrank, damit niemand nachts auf die Idee kommt, den Finger machen zu stellen.
Man könnte auch die doppelte Masse machen und die Hälfte davon essen. Gut, also haben wir dann schon den zweiten Teil. Und der dritte Teil ist natürlich dann das eigentliche Hauptrezept oder der Hauptbestandteil, ist nämlich der Brownie-Teig. Und da liebe ich zum Beispiel diese Bitterschokolade von Lindt, die 70-prozentige.
Mm, ja.
Die wird dann mit Butter und wiederum mit dem Nuss-Nougat aufgelöst. Kann man die auf Wasserbad machen, kann man in der Mikrowelle machen. Und dann tut man Haselnüsse in den Backofen, also auf dem Blech schütten. Man tut die schön rösten, also von allen Seiten, weil da werden sie gleichmäßig durch Umluft zum Beispiel.
Also nicht in der Pfanne, sondern im
Nein,
Backofen.
Nein, das ist dann viel besser. Durch diese Raumluft werden die Haselnüsse schön rundherum gleichmäßig braun. Wenn die fertig sind, rausnehmen, abkühlen lassen und dann tut man die schön fein mahlen in so einer Küchenmaschine. Gell? Man kann das am besten selber machen, dann weiß man wirklich, dass man super Qualität von Haselnüssen hat.
Mhm.
Und dann macht man den eigentlichen Teig, indem man einfach Eier und Zucker und Salz schön schaumig schlägt.
Warum eigentlich immer Salz, Johann?
Ja, das Salz bricht so ein bisschen die Spitze von der Süße. Auch wenn man sowas macht wie Karamell oder auch ein Eis, wenn man das selber zubereitet zu Hause, so eine Prise Salz reinmachen. Das ist eigentlich immer schon so gewesen. Man sagt, es bricht so ein bisschen diese extreme Süße.
Ah.
So, jetzt habe ich dann aufgeschlagen quasi die Eier mit dem Zucker und dem Salz. Dann kommt dazu das Aufgelöste, nämlich die Bitterschokolade mit dem Nuss-Nougat und der Butter. Und dann hebe ich die Haselnüsse drunter, die gemahlene, kommt kein Mehl rein. Und dann schütte ich das auf das Blech, was vorher mit Butter ausgerieben wurde und mit Mehl bestäubt, oder man kann auch natürlich Backpapier drauflegen. Und dann backt man diesen Teig 30 Minuten bei 160 Grad, natürlich der Backofen muss vorgeheizt sein. Rausnehmen, abkühlen lassen. Und während der abkühlt, schlägt man das, was man am vorigen Kühlschrank gestellt hat, wenn es noch da ist, nämlich diese Vollmilchschokolade mit dem Nuss-Nougat und der Sahne, mit so einem Handrührgerät schön schaumig. Es gibt dann so eine schöne Schokoladencreme. Und die streicht man dann drauf, auf den fertigen Brownie-Teig oben, so richtig schön wellig.
Mm, okay.
Und dann nimmt man die Birnen aus der Flüssigkeit. Die Flüssigkeit lässt man einkochen, tut man ein bisschen Stärkemehl binden. Und dann schneidet man die halben Birnen so schön in Spalten und die werden dann so fächerförmig draufgelegt.
Mhm.
Und dann kommt dieser eingedickte Holundersaft drüber, sodass so ein, quasi so wie so ein Tortenguss entsteht. Dann hast du so ein richtiges schönes Stück unten, der saftige Teig, dann diese weiche, diese weiche Creme da und dann die Birnen drauf.
Eine Sünde, Johann.
Und das ist wirklich, das ist eine Sünde, echt. Und das muss man machen, aber ich finde, das muss man sich gönnen, das ist was Besonderes.
Johann, wenn ich das jetzt nachbacken möchte, was ich wirklich will übrigens aus tiefstem Herzen, wo finde ich das Rezept?
Nicht verzagen, Johann fragen. Es gibt ja bei meinem Podcast Shownotes, da sieht man auch das Foto und das Rezept natürlich. Und es gibt auch die Website lava.de. Also kein Problem, es gibt keine Ausrede, das nicht nachzumachen.
Sehr gut.
Und es gibt auch keine Ausrede, den nächsten Podcast anzuhören.
Genau, denn in der nächsten Ausgabe von diesem Podcast verrät dann TV-Legende und Moderator Günther Jauch, wie er zu seinem eigenen Wein kam und wie schlau ihn eine der erfolgreichsten TV-Shows Deutschlands wirklich gemacht hat. Ganz persönlich und privat und nur bei Johann Lafer.
Ich sage jetzt einfach Danke, es hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, euer Johann Lafer.
Das war Johann Lafers Genuss-Podcast. Zu Gast bei Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.